HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und dazu begrüßt Sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Und heute am Reformationstag 2017, da ist bei mir die Frau zu Gast, die in den vergangenen 5 Jahren wie wohl niemand anderes ihr Leben mit dem Reformationsjubiläum verbunden hat, Margot Käßmann. Sie ist Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum und damit mit dem heutigen Reformationstag, kann man sagen, fast am Ziel ihrer Mission angekommen. Margot Käßmann, herzlich willkommen.
Ja, danke, ich grüße Sie.
Frau Käßmann, Sie haben dieses Jubiläumsjahr 2017 ja auf eine recht besondere Art und Weise begonnen, weit weg von hier. Sie waren über Silvester und Neujahr im Südpazifik auf den Chatham Islands, eine kleine Inselgruppe, die zu Neuseeland gehört und eben ganz nah ist bei der Datumsgrenze. Sie gehörten also mit zu den allerersten Menschen, die dieses neue Jahr begrüßt haben. Aber was hat das mit Martin Luther und der Reformation zu tun?
Ja, wir können sagen, das war die Idee des neuseeländischen lutherischen Bischofs, der gesagt hat, unsere Kirche in Neuseeland ist so klein, aber wir wollen irgendwas beitragen. Und das, was unser herausragendes Merkmal ist, ist, dass wir direkt an der Datumsgrenze liegen. Und dann hat der neuseeländische lutherische Bischof mit dem australischen lutherischen Bischof mich gemeinsam eingeladen, das da zusammen bei einer Andacht zu feiern auf einer Insel, auf die 5 lutherische Missionare 1840 kamen und versucht haben, den lutherischen Glauben weiterzugeben. Das zeigt für mich auch, dass die lutherische Mission wirklich bis an die Enden der Welt gekommen ist. Und es war eine anrührende Zeremonie, in die sich dann lutherische Gemeinden auf der ganzen Welt eingeklinkt haben, indem sie im Internet immer dann sich eingestellt haben, wenn bei ihnen im Reformationsjubiläumsjahr die Sonne aufging.
Also Luthertum geht um die Welt, das war die Idee, die dahinter steht. Trotzdem nochmal, 600 Menschen ungefähr leben auf den Chatham Islands. Martin Luther ist nie da gewesen. Lutherische Missionare, haben Sie gesagt, sind es. Aber warum feiern diese Menschen Reformationsjubiläum? Was fasziniert Sie daran?
Ich habe bei meinen Reisen zu den Partnerkirchen, die wir in aller Welt haben, erlebt, dass Luther als Figur eine ganz große Wirkung hat mit diesem Impetus, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Nun wissen wir, historisch hat er das wahrscheinlich persönlich gar nicht so gesagt, aber schon als er dann auf dem Weg vom Reichstag zu Worms auf die Wartburg war, hat das in den deutschen Landen den Nachhall gefunden. Da steht jemand für seine Überzeugung, für seinen Glauben ein und ich muss sagen, in vielen Ländern dieser Erde tun Menschen das unter Gefährdung ihres Lebens, unter großer Ausgrenzung. Ich nehme jetzt mal die Kirchen in Indien, die lutherischen Kirchen, die sehr, sehr angefochten sind durch den Hindu-Nationalismus und sie bewundern ihn dafür, gleichzeitig für die Sprache, dazu auch dieser Bildungsgedanke, jeder soll selbst lesen können, das hat schon in aller Welt Wirkung gezeigt.
Das heißt, Luther ist für die Menschen mindestens in den lutherischen Kirchen dieser doch auch sehr weit entfernten Länder ja eine Nummer, eine Größe.
Das können wir sehr wohl sagen, das habe ich überall erlebt. Wir in Deutschland sind ja nun gerade so gewesen dieses Jahr, dass wir gesagt haben, nicht alles auf Luther fokussieren.
Genau, deswegen waren Sie nicht Lutherbotschafterin, sondern Reformationsbotschafterin.
Ja genau, wir haben gesagt, die Reformation ist eben ein breites Geschehen. Das fängt schon mit Jan Hus an und wir wollen auch Zwingli und Calvin nicht vergessen. Außerdem haben wir Luther vom Heldensockel geholt und gesagt, das ist jetzt nicht der große Held, der makellos ist. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, das war für mich interessant, an der Lutherischen Hochschule in Hongkong habe ich einen Vortrag zu Luther gehalten und der Reformation. Und da haben mich die chinesischen Studierenden gefragt, wie wir Luther überhaupt so kritisch sehen können, weil im chinesischen Denken gibt es nur einen ganz guten Menschen oder einen ganz bösen, verwerflichen Menschen, aber nichts dazwischen. Und da fand ich auch wieder Luthers Anthropologie sehr hilfreich, sein Menschenbild. Jeder Mensch ist simul justus et peccato, hat er gesagt. Also jeder Mensch hat diese starken Seiten, aber auch Schattenseiten. Das finde ich bis heute hilfreich.
Das war ja nicht Ihre einzige Dienstreise als Reformationsbotschafterin, Frau Käßmann. Ein bisschen ist schon angeklungen, Indien, China, Afrika. Haben Sie noch einen Überblick eigentlich, in wie vielen Ländern Sie gewesen sind?
Offen gestanden habe ich den Überblick nicht, aber wir können sagen, dass der Schwerpunkt schon erstmal Europa war, unsere europäischen Partnerkirchen. Und da können wir sagen, haben sich ja viele, viele beteiligt. Am Reformationsjubiläum, wir haben ja dann auch einen Truck nach dem Auftakt am 31. Oktober 2016 durch ganz Europa geschickt in 67 Städte. Und das war schon toll zu sehen, wie die anderen evangelischen Kirchen in Europa gesagt haben, das ist toll für uns, dass ihr so groß das Jubiläum angeht und uns dadurch die Möglichkeit gibt, zu partizipieren.
Europa in einer Zeit, wo viele ja das Gefühl haben, Europa fällt auseinander. Die Differenzen werden eigentlich sehr stark deutlich. Ist es da überall der gleiche Luther, der gefeiert wird? Oder haben Sie manchmal schlucken müssen und gedacht, huch, also den Luther mag ich ja gar nicht gerne?
Mein Eindruck war, dass gerade die Kirchen in diesem Jahr mit dem Reformationsjubiläum diesem neu erstarkenden Nationalismus, dieser Abgrenzung etwas entgegengesetzt haben, weil sie gesagt haben, das ist doch gerade unsere Botschaft. Das Volk Gottes ist ein Volk aus allen Völkern. Die nationalen Grenzen sind für uns nicht so entscheidend. Und wir können sagen, das haben wir in Wittenberg auch gefeiert. Da war beispielsweise das Gasthaus Ökumene. Jede Woche waren da drei andere Kirchen aus der Welt präsent. Was für mich manchmal noch schwer war, war natürlich die Frage der Frauenordination.
Die nicht in allen lutherischen Kirchen, auch nicht in Europa selbstverständlich ist.
Nein, und wie schwer es doch ist, sich auch von diesem, sag ich mal, diesem sehr männlichen Luther, der durchsetzungsfähig mal auf den Tisch haut, also das ist so ein bestimmtes patriarchales Kirchenbild, das da tradiert wird, während ich ja sage, es ist nicht der Zeitgeist, an den sich die evangelische Kirche mit der Frauenordination anpasst, sondern es ist im Grunde die Umsetzung lutherischer Tauftheologie. Luther hat gesagt, jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Wir haben dann halt 450 Jahre gebraucht, bis wir gesehen haben, Frauen sind ja auch getauft, dann können die das alles auch sein. Aber das ist mir zum Teil schwer gefallen. Wobei sich die Frauen in den Kirchen natürlich immer gefreut haben, wenn ich zu Besuch kam, weil damit klar war,
es gibt auch
kirchenleitende Frauen in unseren Kirchen.
Unser Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur am Reformationstag ist die evangelische Theologin, Pfarrerin und frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann. Sie ist seit 2012 Botschafterin der IKD für das Reformationsjubiläum. Auf den Tag genau heute, vor 500 Jahren, hat Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen gegen den Ablass veröffentlicht. Frau Käßmann, wir haben es schon ein bisschen gehört, eine Ihrer Hauptaufgaben war es, in den Kirchen weltweit für dieses Reformationsjubiläum zu werben, es bekannt zu machen. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt?
Das denke ich auf jeden Fall. Also wir hätten ja wirklich einen Irrweg bestritten, wenn wir das Jubiläum nicht genutzt hätten für Aufmerksamkeit auf die Reformation, auf den Reformator vor allen Dingen, aber auch auf die Bibel und den christlichen Glauben. Und das hat sich, denke ich, auf jeden Fall gelohnt. Zum einen haben wir dieses Mal international gefeiert. Das ist mir wirklich wichtig, wenn wir auf die Reformationsjubiläen 1817, 1917 schauen, dann waren die deutsch-nationalistisch ausgerichtet. Das war ein gutes, positives Signal. Ich denke, dass wir mit den vielen Möglichkeiten über Ausstellungen, Theaterstücke, Musicals oder auch die vielen Beiträge in den Medien, müssen wir sagen, im Radio, aber auch im Fernsehen, vielen Menschen nochmal klar gemacht haben, was hat Reformation für unser ganzes Land bedeutet. Für die Kirchen, sehr klar, ein theologischer Weg, eine Glaubensfrage, aber natürlich auch für unser Land ein Weg hin zur Schule für alle, zur Demokratisierung, würde ich sagen, ein Schritt hin dazu, dass jeder Mensch auch mitsprechen, mitreden kann.
Aber Frau Käßmann, war das nicht für Sie auch persönlich sehr anstrengend, wie so ein Wanderzirkus dauernd unterwegs in fremden Kontexten, immer das gleiche Programm abspulen, immer wieder Luther und Reformation, mal vor Gemeindekreisen, mal vor Wirtschaftsverbänden. Können Sie das Wort Luther noch hören?
Ach ja, ich finde Luther weiterhin spannend, muss ich sagen, die Reformation auch. Ich habe ja auch neue Facetten an Luther entdeckt. Das ist am Anfang doch sehr schwierige Thema Antijudaismus Martin Luthers. Das musste ich auch erstmal selbst lesen, diese Schrift von 1543, und habe geschluckt dabei, muss ich sagen. Das war mir vorher nicht so klar, dass Luther auch wirklich dazu aufgefordert hat, die Synagogen zu verbrennen. Und also Zitat, die Juden wie die Zigeuner in einen Stall zu tun und sie aus den deutschen Landen zu vertreiben. Ich fand sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und die evangelische Kirche in Deutschland sich dann auch von Luthers Judenschriften klar und offiziell distanziert hat. Aber dann lese ich Luther, diesen Seelsorger Luther, diesen Mann, der den Menschen doch zuhört, sich ihnen zuwendet in den Nöten, das fasziniert mich. Der Prediger Luther, also ein Mann, der wirklich wortgewaltig predigen konnte. Das Sprachgenie. Wir haben 2017 ja auch eine revidierte Luther-Übersetzung herausgegeben und daran habe ich nochmal gelernt, wie er unsere Sprache wirklich geformt hat. Also wir können uns unsere deutsche Sprache ohne Luther gar nicht vorstellen. Viele Menschen wissen gar nicht, wenn sie Lückenbüßer sagen oder Geizhals, das sind alles Begriffe, die Luther überhaupt erst erfunden hat. Und als letztes will ich nochmal den Familienvater nennen, also der beispielsweise ein Lied dichtet, ein Weihnachtslied für seine Kinder, vom Himmel hoch, da komme ich her, damit seine Kinder ein Krippenspiel zu Hause aufführen können. Das ist ja eine weiche Seite Luthers, die oft gar nicht auftaucht.
Haben Sie es nie bereut, Reformationsbotschafterin zu sein zu müssen?
Nein, habe ich gar nicht bereut. Also erstens habe ich es freiwillig gemacht und zweitens hat es mir wirklich viel Freude gemacht. Es gab unendlich viele Begegnungen und es gab auch immer wieder viel zu lernen und ich habe mich gefreut über die Offenheit und das Interesse, also ob ich jetzt bei Richtern war oder bei einem Wirtschaftsunternehmen oder in einer ganz normalen Gemeinde in Deutschland. Das Interesse an der Reformation ist groß und ich denke, das liegt auch daran, dass wir im Moment doch auch Identität und Wurzeln suchen. Und vielen klar ist, die Reformation gehört eindeutig zur deutschen Geschichte.
Was die Erinnerung an Martin Luther und die Reformation für die Kirchen, aber auch für die Gesellschaft bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt hören wir erstmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Frau Käßmann. Zunächst mal Bette Midler, den Song From a Distance. Warum hören Sie das gerne, Frau Käßmann?
Ja, zum einen mag ich Bette Midler als Sängerin, aber auch als Schauspielerin. Und zum anderen finde ich dieses Lied gut, weil es uns oft helfen würde, wenn wir mal die Erde aus der Ferne betrachten würden. Ich denke, dann wäre manche Auseinandersetzung und mancher Krieg wohl nie entstanden.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight.
Im HR2 Kultur Doppelkopf ist heute am Reformationstag Margot Käßmann zu Gast, evangelische Pfarrerin, ehemals Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, in den vergangenen 5 Jahren Botschafterin für das Reformationsjubiläum. Und dieses Jubiläum erreicht ja mit dem heutigen Tag genau 500 Jahre nach der Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen gegen den Ablass seinen Höhepunkt. Wobei, Frau Käßmann, ist das heute der Höhepunkt, bundesweiter Feiertag, Festakt in Wittenberg oder bleiben Ihnen eher andere Höhepunkte in Erinnerung?
Das ist natürlich der Festakt, der große Festgottesdienst, der große staatliche Festakt. Als Schlusspunkt würde ich sagen, des Reformationsjubiläumsjahres. Ich muss sagen, für mich war der Höhepunkt der Sommer, der Reformationssommer in Wittenberg. Wir waren 16 Wochen lang mit der Weltausstellung Reformation präsent und die Begegnungen da, die vielen Gespräche, die thematischen Auseinandersetzungen, aber auch die Gottesdienste, die Andachten, also das wird in meinem Herzen der Höhepunkt bleiben, nachträglich.
Worüber da ja die Protestanten in Deutschland relativ viel streiten, ob das jetzt gut war, ob das ein Erfolg war. Die Zahlen sind ja deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ja, die Zahlen sind das eine. Was ich erlebt habe, ist das andere, muss ich ganz klar sagen. Und ich frage mich manchmal bei den Menschen, die darüber reden oder schreiben, ob sie wirklich so intensiv dabei waren oder ob sie nur eben mal geguckt haben. Also die Menschen, die in Wittenberg waren, haben mir oft zurückgeschrieben, das hat sie bewegt, das war für sie so intensiv, die Begegnungen haben ihnen so viel bedeutet.
Weltausstellung des Protestantismus, was gab es denn da zu sehen? Wie hat sich der Protestantismus präsentiert, 500 Jahre nach Luther?
Ein Themenbereich war Spiritualität, Andachten im Freien, Stille werden, zur Ruhe kommen, diese öffentliche Spiritualität. Ich glaube, in Wittenberg hat sich gezeigt, gerade im säkularen Umfeld ist es wichtig, dass es ein offenes Angebot ist, bei dem ich kommen und gehen kann, bei dem ich mich beteiligen kann, aber nicht beteiligen muss. Und das wird dann auch angenommen. Also ich nehme mal die Abendandacht in Wittenberg, 18 Uhr auf dem Marktplatz. Da haben viele gesagt, ihr könnt doch nicht auf dem Marktplatz in dieser Stadt eine Abendandacht halten. Am Anfang kamen 5, zum Schluss waren es 250 bis 300 jeden Abend, die das sehr gerne wahrgenommen haben. Also das war ein gutes Übungsfeld. Ich nehme einen anderen Themenbereich Jugend. Es gab einen eigenen Pavillon für die Jugend mit Klettergerüst und allem, was da ist. Und unter anderem einen Parcours. Da konntest du schauen, wie dein ökologischer Fußabdruck aussieht. Das haben die Jugendlichen sehr intensiv diskutiert. Wir hatten 15.000 Konfirmanden da, 4.200 Pfadfinder. Und das war interessant zu sehen, die eigene Verantwortung, auch wenn ich erst 14 bin, was bedeutet das eigentlich, wie ich lebe? Ein Jugendlicher hat dann sehr klar gesagt, also jede Saison ein neues Smartphone, das ist eigentlich nicht drin für diese Erde.
Jetzt haben Sie eher die kleinen Formate angesprochen, spirituelle Angebote, Gespräche, Begegnungen, Workshops. Ein großes Highlight war ja der Kirchentag in Berlin und Wittenberg mit diesem großen Abschluss auf der Wiese vor Wittenberg. Auch mit großen Zahlen gerechnet, 200.000 zunächst. Hinterher haben Sie sich gestritten, ob es jetzt 70 oder doch 120.000 waren. Hat sich die EKD vielleicht an mancher Stelle doch ein bisschen übernommen, zu großspurig gedacht für dieses Lutherjubiläum?
Das denke ich nicht. Also ich habe nicht nachgezählt, darum würde ich mich auch nicht streiten. Es war ein großer öffentlicher Gottesdienst und natürlich wäre es viel leichter gewesen, sage ich mal, den auf dem Tempelhofer Feld oder in Hannover oder München stattfinden zu lassen, als nun gerade in Wittenberg, wo man sich schon ein bisschen Mühe geben musste, hinzukommen. Aber ich kann nur sagen, diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, hinzukommen, haben dann einen großen Reformationsgottesdienst öffentlich erlebt. Und ich denke, dass das auch ein wichtiges Zeichen war. Wir gehen auch nach Ostdeutschland, wo wir in der Minderheit sind. Auch wenn das ein Risiko ist, dass es vielleicht nicht so einfach ist, wie in manchen sehr kirchensatten Gegenden noch in Westdeutschland.
Abgesehen von den Zahlen, was trägt denn das Jubiläum inhaltlich aus für die evangelische Kirche?
Ich denke, dass in der evangelischen Kirche nochmal sehr deutlich geworden ist, gerade in Ostdeutschland, sage ich jetzt mal nach den Gesprächen, wir brauchen uns nicht zurückziehen. Wir sind eine Kirche, die kleiner wird, allein aus demografischen Gründen, auch weil wir in einer zunehmend säkularen und zunehmend multireligiösen Situation leben. Und trotzdem können wir öffentlich mit unseren Angeboten werben. Wir können vom christlichen Glauben sprechen, ohne uns irgendwie in eine Nische treiben zu lassen, in eine Privatisierung von Religion. Sondern unser Glaube hat etwas mit dem Alltag zu tun und das ist gut lutherisch.
Aber gerade aus Ostdeutschland kam ja die Kritik, etwa von Friedrich Scholl immer und Christian Wolff, den beiden Theologen, Pfarrern, dass die evangelische Kirche viel zu wenig ihre eigene Reformbedürftigkeit im Reformationsjubiläumsjahr thematisiert hat.
Ja, ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, weil genau das war ja das Thema. Darüber haben wir diskutiert, im Übrigen auch mit Friedrich Scholl immer, der war ja auch dabei bei der Weltausstellung. Ich nehme einen Punkt, der viele auch aufgeregt hat, dieser Segensroboter. Ja, der hat es ja bis nach China geschafft. Also nichts ist so weit in der Welt diskutiert worden wie dieser Segensroboter. Aber es war eine gute Form für dich. Es ist eine Provokation, die dann viele, viele Debatten ausgelöst hat. Was ist eigentlich Segen? Was bedeutet mir Segen? Wie soll Segen bei uns überhaupt stattfinden? Und ich finde, das waren Anstöße, Anregungen, die für Gemeinden hilfreich waren.
Ein wichtiger Impuls dieses Jubiläumsjahres 2017 war ein neues evangelisch-katholisches Verhältnis. Es gab viele ökumenische Veranstaltungen, Gottesdienste, ein ökumenisches Schuldbekenntnis und zuletzt ein großes ökumenisches Fest. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das mehr als nur ein atmosphärisches sich auf die Schultern klopfen und sagen, eigentlich finden wir uns doch ganz nett?
Das war mehr als Atmosphäre, weil ich mich erinnere noch 2008, es große Befürchtungen gab. Auf katholischer Seite gibt es einen Kult um Luther. Das hat sich doch sehr stark gelegt, dass sehr deutlich geworden ist, das ist unsere gemeinsame Geschichte. Das ist nicht die Geschichte einer Kirche, sondern unsere gemeinsame, 1500 Jahre gemeinsame Geschichte. Und dann haben wir aber auch eine gemeinsame Geschichte, nur auf getrennten verschiedenen Wegen. Mir ist dabei sehr wichtig gewesen, dass es hier keinen Druck gibt zu einer Einheitskirche hin. Also das wäre nichts, was ich mit der Ökumene irgendwie verfolgen würde, weil ich Vielfalt interessant finde. Aber in den Diskussionen hat beispielsweise in Wittenberg Kardinal Kaspar in seinem Vortrag gesagt, dass für ihn 2017 das Reformationsjubiläum, so wie es gefeiert wurde, ein Kairos, also ein ganz besonderer, herausragender Moment der Ökumene sei. Und ich glaube auch, dass dahinter keiner zurückkommt, dass die Reformation ein geschichtlicher Ort ist für evangelische und katholische Kirche, an dem sie eine Auseinandersetzung hatten, die sie auf verschiedene Wege geführt hat. Dass wir in den 500 Jahren aber auch gelernt haben, dass das Gemeinsame, der Glaube an Jesus Christus, das Bekenntnis, das Vaterunser, was wir miteinander beten können, dass uns das doch stärker verbindet, als es uns trennt.
Aber bei den eigentlichen Konfliktthemen, also Rolle der Frauen, die Anerkennung der Ämter bis hin zum gemeinsamen Abendmahl, da hat sich gar nichts bewegt in diesem Jahr.
Da hat sich erstmal offiziell nichts bewegt. Ich meine, die Rolle der Frau, das ist was, was innerkatholisch diskutiert werden muss. Bei der Anerkennung der Ämter sind wir nicht weitergekommen, das stimmt. Ich glaube aber, dass der nächste Schritt sein wird, eucharistische Gastfreundschaft. Und das muss jetzt auch mal kommen. Weil
was
theologisch,
würde das bedeuten?
Das würde bedeuten, nicht, dass wir jetzt sofort alle Abendmahls- und Eucharistiefeiern gemeinsam machen, aber dass es möglich ist, sich gegenseitig einzuladen. Die Evangelischen tun das ja bereits, indem sie sagen, Jesus Christus ist der Einladende und jeder getaufte Christ kann zu uns zum Abendmahl kommen. Das ist theologisch gesehen für römische Katholiken am Ende auch möglich. Das könnte anfangen mit den konfessionsverbindenden Ehen, dass sie gemeinsam in der katholischen Kirche zum Abendmahl kommen können, aber am Ende doch auch evangelische getaufte Christen in der katholischen Kirche zum Abendmahl kommen können. Das wäre für mich auch das Zeichen, das ich brauche.
Nächstes großes Datum im kirchlichen Festkalender könnte der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt sein. Wäre das Zeit für dieses Zeichen im Blick auf die eucharistische Gastfreundschaft?
Ja, wissen Sie, ich habe mal gesagt, also ich wünsche mir, dass es das Zeichen noch gibt, solange ich lebe. Jetzt werde ich aber langsam alt und vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger. Also ich finde schon, 2021 wäre dann schon ein Zeitpunkt, ja.
Margot Kissmann ist heute zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Die evangelische Theologin ist Botschafterin der evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum. Heute am Reformationstag, der den großen Abschluss des Jubiläums bildet, blicken wir zurück auf die große Lutherparty. Zunächst hören wir aber mal einen anderen Heiligen. Für manche jedenfalls ist er das, John Lennon mit Imagine. John Lennon, Imagine There's No Heaven, haben Sie ausgewählt, Frau Kissmann. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Das ist eine Hymne, einer der 100 weltweit am meisten gespielten Lieder. Ein Song gar nicht so sehr gegen den Glauben, aber gegen den Himmel der Religion, gegen die Machtansprüche der Religion, könnte man sagen. Denken Sie, Luther hätte den Song mitgetrillert?
Ich denke schon. Ich meine, ich hätte jetzt auch Ein feste Burg ist unser Gott auswählen können jetzt als Lieder. Ich dachte so ein bisschen was anderes.
Ein anderer Charakter,
tut
ja
auch ganz gut. Wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung in der Baptistenkirche zu John Lennon und Lieder von John Lennon und seine Reflexion über Glaube und Gott. Und das hat mich doch fasziniert, dass sein Ringen um religiöse Fragen doch sehr, sehr deutlich wird. Und ich finde, in einer so säkularen Welt ist jemand, der mit seiner Musik auch um diese Religion ringt, mir dann doch nah. Und in der Popmusik gibt es, glaube ich, viel mehr Anklänge an religiöse Fragen, als wir oft wahrnehmen.
Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und bei mir zu Gast ist Margot Kissmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum. Frau Kissmann, ein Land, das vor wenigen Tagen die Konstituierung des Bundestags gesehen hat, mit erstmals einer Fraktion der AfD im Parlament. Ein Land, das sich fragt, warum der Populismus so starken Widerhalt findet. Ein Land, in dem ganz viele Fragen offen sind. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir umgehen mit den Herausforderungen von Globalisierung, Digitalisierung, Migration? Mit was für einer Regierungskonstellation gehen wir in die nächsten Jahre? Was hat dieses Land davon, wenn es heute Reformationstag feiert?
Ja, zum einen denke ich, dass ein Land in einer solchen Umbruchssituation auch Wurzeln braucht. Also man kann nicht immer nur über Erneuerung und Zukunft sprechen, wenn man gar nicht weiß, wo man herkommt. Und das können wir ja schon sagen, dass der christliche Glaube Menschen Halt gegeben hat in den schwierigsten Phasen ihres Lebens, in den Umbrüchen der Zeiten, dass Glaube Orientierung geben kann. Ich weiß, es gibt nicht religiöse Menschen, natürlich, aber wir können auch sagen, dass doch 2/3 der Menschen in unserem Land Mitglied einer Kirche sind und dass diese Menschen bestärkt werden. Darum geht es mir ja auch in ihrem Glauben, indem wir davon sprechen, was wir glauben. Und ich denke schon, dass die Bibel eine gute Wegweisung ist. Das gilt übrigens auch für die politischen Auseinandersetzungen. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, christlicher Glaube muss unpolitisch sein. Meines Erachtens kann er das gar nicht. Auch in den Auseinandersetzungen unserer Zeit, wenn von Volk auf einmal wieder so viel die Rede ist, finde ich, müssen Christen da auch dagegenhalten, weil sie sagen, wir sind ein Volk aus allen Völkern. Das Volk Gottes kennt keine nationalen Grenzen, sondern Schwestern und Brüder in unterschiedlichen Nationen. Das ist in unserer Zeit ja ungeheuer wichtig.
Aber hilft uns gerade da der Luther?
Ich denke schon, wir können Luther nicht zum Nationalisten machen. Nationalismus gab es zu seiner Zeit noch gar nicht. Er hat die Deutschen und die deutsche Sprache sicher hervorgehoben, aber die Reformation war eine europäische Bewegung. Wenn Sie sich Wittenberg in der Zeit Luthers als Universitätsprofessor anschauen, dann kamen ja aus ganz Europa Studierende nach Wittenberg. Wittenberg wurde sozusagen die Hauptstadt für neues europäisches Denken. Und ich finde, das müssen wir uns auch immer klar machen, da gab es nicht die nationalen Grenzen. Luther hat mit der deutschen Sprache viel zum Nationwerden der Deutschen beigetragen, aber wir können ihn nicht deutsch-nationalistisch vereinnahmen.
Aber dieser Luther vor 500 Jahren, ist er nicht mit seinen Fragen, also klassisch die Frage zum Beispiel, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, und vielleicht auch mit manchen seiner Antworten sehr weit weg für Menschen heutzutage?
Nun bin ich auch überzeugt, wenn wir heute auf die Straße gingen und fragen würden, ist deine wichtigste Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, dann würden uns manche stirnrunzelnd anschauen und fragen, was ist das für eine Frage? Aber wenn ich die Menschen heute sehe, auch in unserem Land, die doch fragen, wie kann ich mithalten? Ist mein Leben überhaupt wertvoll, wenn ich nicht viel Geld verdiene, wenn ich nicht das richtige Auto habe, wenn ich nicht so aussehe wie Claudia Schiffers Mädchen da auf dem Laufsteg? Diesen Menschen die Botschaft bringen zu können, dein Leben macht Sinn, weil Gott diesem Leben Sinn zusagt. Du musst nicht verzagen, wenn du nicht mithalten kannst in dieser Leistungs- und Erfolgsgesellschaft. Auch wenn du nach weltlichen Maßstäben keinen Erfolg hast, bist du gehalten, ich sage jetzt mal ganz klar, von der Liebe Gottes, weil Gott dich ins Leben gerufen hat und Gott deinem Leben Wert zusagt, ganz egal, was andere sagen. Das ist schon eine Überzeugung, die Menschen Haltung gibt, weil sie einen Halt haben. Und davon bin ich überzeugt, wir brauchen heute Menschen mit einer klaren Haltung, die wissen, wer sie sind und sich nicht ständig von der Meinung anderer durch den Wind pusten lassen.
Nicht nur die Kirchen haben Luther und die Reformation gefeiert. Sie, Frau Käßmann, waren auch gar nicht nur bei Kirchen und Gemeindegruppen unterwegs, sondern eben auch bei vielen Verbänden, Organisationen, Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler haben das aufgegriffen, Bildungseinrichtungen. Wie haben Sie das beobachtet?
Für mich war interessant, dass Menschen Anknüpfungspunkte gesucht haben, und die finden wir ja auch. Die Anknüpfungspunkte. Ich nehme jetzt mal nochmal das Thema Beruf. Was bedeutet das für die Wirtschaft, die Wirtschaftsethik, die wir brauchen? Wir brauchen ja nicht nur globale Wirtschaft, sondern auch eine globale Ethik, die die Menschen in die Verantwortung ruft. Also es gibt viele Anknüpfungspunkte der Reformation in Wirtschaft, in Kunst, Kultur, die entdeckt wurden in diesen letzten Jahren zum Reformationsjubiläum hin. Die Musik, die Bedeutung der Musik beispielsweise, Cranach und die Bilder, also die ganze Frage auch der Kunst. Das fand ich schon toll. Reformation ist kein innerkirchliches Thema, sondern in der ganzen Gesellschaft wurde das diskutiert.
Und kommt da was zurück zu den Kirchen?
Beispielsweise kommt zurück zu den Kirchen das große kulturelle Engagement. Mir hat neulich jemand gesagt, dieses Jubiläum war von Kultur geprägt. So viele Ausstellungen, so viele Theateraufführungen, so viele Musikinitiativen, und zwar von klassischer Musik bis zum Pop-Oratorium Martin Luther zum Mitsingen. Das hat in der Kultur schon eine ganz große Rolle gespielt. Ich nehme auch mal die große Ausstellung Luther und die Avantgarde, oder vielmehr, es war eigentlich eine eher kleine Ausstellung, aber inhaltlich war sie groß, finde ich, im alten Gefängnis in Wittenberg. Da kamen mehr als 50.000 Menschen, haben sich das angeschaut und waren fasziniert, wie Künstler, ganz moderne Künstler, also Ai Weiwei und andere Lüpertz, heute Reformation reflektieren. Es war schon ein großer Dialog auch mit der Kultur, aber auch mit der Wissenschaft.
Wie empfinden Sie das, dass Reformation für Menschen, die vielleicht gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, dann doch ein Thema wird?
Mich freut das, aber mich finde es auch angemessen, weil Luther natürlich mit einer Glaubensfrage angefangen hat. Wir können ja sagen, der allererste Ausgangspunkt war, der Gerechte wird aus Glauben leben, liest Luther im Römerbrief. Und dann sagt er, was heißt denn das, wenn die Kirche sagt, sie kann Sünden vergeben gegen Geld, beziehungsweise die Zeit, die ich im Fegefeuer darben muss, verkürzen, wenn ich Geld an die Kirche zahle. Er sagt, da steht nichts in der Bibel. Und von der Bibel her will er seine Kirche reformieren. Aber das hat dann natürlich Konsequenzen gehabt in die Gesellschaft hinein. Das haben wir gesehen. Die Menschen dürfen jetzt mitreden, sie dürfen mitdenken. Dass auch ein Mündigwerden des Menschen hin, also es ist ein großer Schritt, jetzt, ich weiß, es dauert noch ein paar hundert Jahre, aber zur Demokratie. dass jeder Mensch ein eigenes Stimmrecht hat, weil er selber mitdenken darf. Und das hat die Gesellschaft geprägt. Ich finde, das zeigt sich durch diese Dialoge mit ganz säkularen Institutionen und Menschen.
Das führt uns auch schon zu der Frage, wie es eigentlich weitergeht nach dem Fest. Darüber sprechen wir gleich. Zunächst noch einmal Musik, ausgewählt von Margot Käßmann, evangelische Theologin und Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum. Wir hören jetzt Joan Osborne, One of Us. Frau Käßmann, ein frommes Lied?
Ich finde schon, weil wir im Grunde als Christen ja sagen, Jesus war einer von uns, war Mensch unter Menschen, wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber wenn Gott einer von uns wäre, wie sähe das aus? Gute Frage.
Margot Käßmann ist heute zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Sie ist seit 2012 Botschafterin für das Reformationsjubiläum. Ja, und dieses Jubiläum, das jetzt ein Jahr intensiv gefeiert wurde seit dem letztjährigen Reformationstag und auf das sich ja die evangelische Kirche schon im Vorfeld 10 Jahre lang vorbereitet hat, diese große Party geht im Grunde heute zu Ende am Reformationstag. Bundesweit ist das einmalig ein Feiertag. Und Frau Käßmann, was kommt dann?
Erstmal würde ich nicht sagen, dass das eine große Party war. Also wir haben auch gefeiert. Ich finde es ja auch ganz gut, dass Evangelische feiern können. Es wird ihnen ja oft unterstellt, das können sie gar nicht. Aber wir haben auch natürlich überlegt, wo steht unsere Kirche heute und wie muss sie sich verändern? Was ist unsere Zukunft? Und da denke ich, haben wir Impulse mitgenommen. Ich sehe das gar nicht so sehr als Abschluss, sondern als Aufbruch. Einmal der Impuls, wir werden heute Kirche ökumenisch sein. Nicht in der Abgrenzung von den anderen leben. Wir werden die Verbindung mit den Partnerkirchen, die Fragen, die da auftauchen, auch als kreative Anregung nehmen, dass wir nicht mehr Kirche allein sind hier auf einer Insel der Seligen, sondern immer in Verbindung mit den Kirchen in aller Welt. Das ist wichtig. Mir war sehr wichtig, dass die Jugend Stimme bekommt. Ich war beeindruckt von dem, was Jugendliche in Wittenberg mitgebracht haben, nachgedacht haben und da auch geleistet haben, das muss ich sagen. Ich denke, wir haben auch ausprobiert, was heißt es, Kirche in der Minderheit zu sein. Im Westen vielleicht ausprobiert, im Osten ist das lange, lange Realität. Und ich glaube, dass die Kirchen in Deutschland einander zugehört haben. Es waren die Kirchen, die starken Kirchen aus dem Westen, die ganze Zeit in Wittenberg vertreten und haben doch sehr genau gehört, wie geht es den Kirchengemeinden in Ostdeutschland. Wie schwer ist es? Was bedeutet das? Und was können da neue Formen sein, über den Glauben zu reden, der Verkündigung, der Einladung an andere?
Das heißt, Sie fürchten nicht so eine Art Katerstimmung, denn das Jubiläum hat ja auch schön so die Themen vorgegeben für Gemeinden, für kirchliche Veranstaltungen, für Bildungsprogramme.
Ach, Katerstimmung denke ich gar nicht, sondern eher die Frage, wir jetzt hier mit unserer Kirchengemeinde vor Ort, wie können wir denn Erneuerung feiern? Und ich denke zum Beispiel, der Gottesdienst muss sich erneuern. Klar, darüber haben wir immer wieder gesprochen. Aber das kann nicht, sage ich mal, vom Kirchenamt der EKD in Hannover für sämtliche Kirchengemeinden in Deutschland geklärt werden, sondern da ist es ja auch gut lutherisch, dass eine Gemeinde sich zusammensetzt und fragt, wie wollen wir hier Gottesdienst feiern? Was bedeutet uns der Gottesdienst? Und für die Verkündigung zu sorgen und die Feier der Sakramente, das ist das Zentrum, was die Kirche ausmacht, sagt das Augsburger Bekenntnis. Und da kann sehr viel Kreativität entwickelt werden.
Ist denn Ihr Terminkalender jetzt leerer, Frau Käßmann?
Mein Kalender wird tatsächlich langsam leerer. Nach heute, das muss ich sagen, das gibt noch so ein paar Berichte, das flaut dann langsam ab und dann ist wirklich meine Tätigkeit als Reformationsbotschafterin Anfang nächsten Jahres auch zu Ende.
Was Sie dann machen, darüber reden wir noch, aber mich würde noch mal interessieren, was würden Sie denn der evangelischen Kirche jetzt gerne ins Hausaufgabenheft schreiben?
Na, wissen Sie, das finde ich immer ganz schwierig, wenn Leute, die selber in Pension gehen, den anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich bin schon ganz zuversichtlich, dass es genügend Menschen gibt, die viele Ideen haben. Für mich war bereichernd, in diesen letzten 2-3 Jahren mit so vielen Menschen in der Generation meiner Kinder zusammengearbeitet zu haben, die wirklich kreative, viele Ideen haben. Und ich wünsche mir, dass die viel Raum bekommen, ihre Form Kirche zu sein, ihre Ideen umzusetzen.
Es gab ja im Umfeld dieser Weltausstellung, wo es ja auch ein großes Konfi-Camp gab, wo tausende Konfirmanden jeweils eine Woche, Konfirmanden und Konfirmandinnen eine Woche zusammen waren, so den Gedanken, eine Generation 2017 zu prägen. Haben Sie sowas entdeckt?
Ich denke, dass diejenigen, die dabei waren, in Wittenberg in diesem Reformationssommer, und das sind ja nun wirklich, also außer den 15.000 Konfirmanden, Konfirmanden auch Tausende von Pfadfindern und anderen Jugendlichen, die ihr freiwilliges soziales Jahr da beispielsweise absolviert haben, dass sie das nicht vergessen werden. Wir wissen aus den Statistiken, dass für Konfirmanden beispielsweise aus der Konfirmandenzeit die wichtigste Erinnerung ist dieser Konfirmandenausflug, diese 3-Tage-Reise, die sie machen, und dass sie da 2017 in Wittenberg waren, das werden sie nicht vergessen.
Und was haben die Jugendlichen da entdeckt? Haben sie Luther entdeckt oder evangelische Kirche anders oder was überhaupt?
Ich denke, sie haben entdeckt, und das ist für junge Leute ja noch besonders bewegend, dass sie mit einer Bewegung zusammenhängen, die sehr, sehr lange her ist, die aber gerade eine Ermutigung war, selber zu denken. Das bleibt für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich darf selber mitdenken. Das ist immer wieder aufgetaucht, auch als Zeichen der Reformation. Es ist nicht so, dass mir der Pfarrer oder ein Bischof oder ein Bischöfin meinetwegen auch vorgibt, wie ich glaube. Und es gibt auch nicht den einen Glauben, der ganz, ganz richtig ist, sondern ich in Auseinandersetzung mit der Bibel und im Gespräch mit anderen finde meinen Weg im Glauben, und dabei hilft mir die Tradition meiner Väter und Mütter im Glauben, aber ich bin selber auch gefragt zu denken. Und übrigens in einer Zeit, in der Fundamentalismus wächst, ist das für mich eine der wichtigsten Antworten überhaupt.
Was ist unerledigt geblieben bei all den Feiern zum Reformationsjubiläum im Blick auf evangelisches Christsein, evangelisches Kirchesein?
Nun, ich denke, die Frage, die bleibt, ist, wie geben wir den Glauben weiter, wenn Familien sich dazu gar nicht mehr kompetent fühlen. Also Eltern, die sagen, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das tue, geben wir diesen Eltern, diesen Familien genügend Ermutigung, Rituale, kleine Rituale an die Hand. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Wie können wir die Kitas weiter stärken, die evangelischen Kitas? Ich meine übrigens auch, dass kommunale Kitas biblische Geschichten erzählen sollten, weil das auch zum Erbe unseres Landes und unserer Kultur gehört. Gerade die Sprachfähigkeit, die haben wir, glaube ich, immer noch nicht wirklich gefunden, von meinem Glauben in dieser Zeit so zu sprechen, dass es anderen nicht wie eine Fremdsprache vorkommt.
Sie haben es schon angedeutet, Frau Käßmann, Ihre Beauftragung als Reformationsbotschafterin reicht noch ins nächste Jahr bis Anfang Juni, und dann werden Sie in Pension gehen. Worauf freuen Sie sich?
Ich freue mich auf Zeit, auch Zeit mit meinen Enkelkindern, das muss ich sagen. Das ist ungeheuer kostbar, denke ich. Und ich freue mich dann auch mal, nicht dauernd in den Terminkalender gucken zu müssen, sondern vielleicht schreibe ich noch ein Buch oder halte mal eine Predigt. Aber
kein Luther mehr?
Ach ne, Luther wird mich weiter begleiten, das muss ich sagen. Also ich bin Luthers nicht überdrüssig, sondern ich glaube, die Auseinandersetzung mit Luther wird andauern.
Im HR2 Kultur Doppelkopf war heute am Reformationstag die Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum zu Gast, die evangelische Theologin, Pfarrerin und ehemals Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, Margot Käßmann. Herzlichen Dank, Frau Käßmann, dass Sie heute bei uns waren.
Sehr gerne und schönen Reformationstag.
Wir verabschieden uns musikalisch. Sting besingt die Verletzbarkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens in seinem Song Fragile. Was löst das bei Ihnen aus?
Ja, die Fragilität des Lebens, das Leben ein Fragment ist, das ist was, was Luther sehr gut wusste und was uns Menschen gut tut zu wissen.
Margot Käßmann im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Reformationsfeiertag.
tomorrow's rain wash the stains away.